Die Money Profiler. Aktuelles vom Geld. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Heute Aktuelles vom Geld. Eine kurze Folge. Und zwar heute zu dem Thema der Börsengang von SpaceX.
Ganz genau, Eske. Das ging rund um die Nachrichten, rauf und runter. Und wir haben drei Fragen, die wir heute beantworten werden, rund um diesen Börsengang. Warum gilt dieser als der größte Börsengang in der Geschichte der Menschheit? Das ist unsere Frage 1. Die zweite ist, wie wurde dadurch über Nacht ein Mensch zum Billionär? Und drittens, wie kann denn ein Unternehmen so viel Wert haben, offensichtlich, obwohl es noch gar keinen Wert produziert? SpaceX macht noch keine Gewinne.
Der Börsengang von SpaceX ist eben der größte Börsengang der Geschichte. Das war ja die große Meldung. Und nicht nur das, also kaum war er erfolgt, sind die Preise für die Aktien, also der Wert des Ganzen, noch weiter gestiegen. Und so ist es nicht nur der größte, sondern auch noch ein weiter wachsender großer Börsengang.
Vielleicht zwei, drei Fakten, wenn es für dich okay ist, Eske, ja, die mich ja dann auch nochmal bewegt haben. Es ist so, dass sie an diesem selben Tag, wo sie die ausgegeben haben, diese Aktien, 85,7 Milliarden Dollar eingenommen haben. Nur als Ausgabe von Aktien. Mhm. Ja? Der Witz ist aber der, das ist nur ein Bruchteil. Ein Bruchteil der Aktien wurden ausgegeben. Die meisten Aktien sind in den Händen immer noch der Gründer. In denen. Das heißt, das Unternehmen, wenn man alle bestehenden Aktien, ja, und auch die jetzigen Gründer haben also Aktien, die sind noch nicht ausgegeben worden, ja, wenn man alles zusammennimmt, hätte dieses Unternehmen von einem Tag auf den anderen einen Aktienbörsenwert von 1,77 Billionen Dollar. Das ist big.
Und wir sehen ja damit den Besitzer dieses Unternehmens, sprich den übrigens den größten Aktieninhaber eben dieses Unternehmens, Elon Musk, selber zum Billionär geworden. Wir kennen ja inzwischen das Spiel natürlich, wer wird Millionär? Das war mal so der Inbegriff des Reichen. Inzwischen ist es ganz klar, Milliardär. Und jetzt haben wir es also geschafft, ein Billionär.
Ganz genau. Vielleicht auch dazu ein paar Fakten, Eske. Musk ist ja damit wirklich reich geworden, dass er einer der Mitgründer von PayPal war. Ja? Und PayPal wurde von eBay übernommen. Übrigens fusionierte ein Unternehmen, das hieß damals X.com, das hat er gegründet. Deswegen hat dieses X jetzt überall drin. Ja? Auch das ist eine Fußnote, die keiner wissen muss. Aber als einer der Mitgründer von PayPal, als Fusionierung, wurde nach der Übernahme von eBay ihm 180 Millionen US-Dollar ausgehändigt. Ich frage mal dich kurz, was würdest du mit 180 Millionen US-Dollar machen, Eske?
Ich würde sie einfach liegen lassen, ja. Ich weiß, ich kriege sie nicht los.
Kein Mensch kann in seinem Leben ernsthaft, wenn er an seine Bedürfnisse geht und wenn es nur Luxus ist, 180 Millionen ausgeben. Jetzt rühmt sich Elon Musk, alles wieder investiert zu haben. Er rühmt sich, dass er sich Geld leihen musste, um seine Miete zu bezahlen. Also dieser Mensch, allen Ernstes, investiert 180 Millionen Dollar, 10 Millionen in Solar City, 70 Millionen Tesla und eben 100 Millionen in SpaceX und wird dadurch Großaktionär. Er hält so viele Aktien, ungefähr 40% von SpaceX. Ja? Das sind ungefähr 5,5 Milliarden Aktien. Wird gehandhabt. Und damit ist er bei einem Stand, glaube ich, von 170, 180 irgendetwas Dollar, ist er Billionär. Und die Aktie hat ja relativ schnell von den 135 Ausgabewert, ist sie auf die 160, 170 gekommen. Insofern wurde er über Nacht Billionär. Kann er aber das Geld jetzt ausgeben?
Nein, das ist natürlich eines, das da gebunden ist. Es macht ihn, wie man das so sagt, sozusagen auf dem Papier zum Billionär. Vor allem ist es natürlich gedacht, um tatsächlich investiert zu werden, um zu arbeiten, wie man da beim Geld sagt. Ja.
Es wäre ja auch so, würde er jetzt alle Aktien anbieten, würde es einen totalen Preisverfall geben. Ja? Aber trotzdem, ich fand es nochmal interessant, wie in einer Person dieses Geldprinzip verankert ist. Ja? Das er alles erreicht hat, was man bräuchte. Er könnte sich versorgen und ganz viel spenden und wunderbar in der Welt Gutes tun. Er muss aus Geld noch mehr Geld machen. Wird aus Multimillionär, wird er Billionär.
Warum kann der jetzt das Geld nicht einfach da rausziehen? Er ist jetzt eingenommen und rausziehen. Nein, das ist natürlich etwas, was auf die Zukunft zielt. Das sind Summen, die auf die Zukunft zielen und unbedingt auf die Zukunft zielen müssen, denn momentan ist es so, dass SpaceX Verluste macht. Also man spricht, glaube ich, von 1 Milliarde pro Jahr. Also es ist nicht nur, dass es keine Gewinne abwirft, sondern also ordentlich Verluste. Trotzdem ist also der Run auf diese Aktien ja so gewaltig. Da wiederholt sich etwas, was wir von Tesla kennen. Auch Tesla hat am Anfang seine Autos mit Verlust verkauft, aber in der Gewissheit wurden eben dafür die nötigen Kredite gewährt, dass dann, wenn diese Wagen erstmal durchgesetzt sind, die Preise entsprechend hoch sein können, dass sich Gewinne ergeben. Und genau das ist natürlich die Logik. Man nimmt die Verluste jetzt hin, nicht die entscheiden.
Ich habe sogar die Zahlen da. Also mit Milliarde bist du ganz gut, dass du in der richtigen Größenordnung bist. Es sind fast 5 Milliarden Dollar Nettoverlust. Die mussten ja, um an die Börse zu gehen, muss man ja so ein IPO-Booklet rausgeben. Und da steht ganz klar drin, 18,67 Milliarden Dollar Umsatz und 4,94 Milliarden Verlust. Die Älteren sind ja davon ausgegangen, man kauft Aktien, um Dividende zu kriegen, also Gewinnausschüttung. Darum kann es hier also offensichtlich nicht gehen. Ja, es sind erstmal keine Gewinne zu erwarten. Es ist trotzdem so, dass die Menschen darauf setzen, dass SpaceX eben in einigen Jahren noch weiter an Wert gestiegen sein wird. Und das wird es nur sein können, wenn es auch tatsächlich in irgendeiner Weise erfolgreich wird im Sinne des Geldes.
Also ja. Was ist das für ein Geschäft, was solche immensen Gewinne offensichtlich versprechen muss, dass hier dieser Zugriff so groß ist, also dieser Run auf diese Aktien so gewaltig ist und solche gewaltigen Summen ergibt. Also SpaceX, der Name sagt es natürlich, das geht um Raumfahrt. Raumfahrt wurde bisher ja unbedingt nur von Staaten betrieben, die dafür die entsprechenden Gelder eben einfach reingesetzt haben. Jetzt ist es ein Geschäftsfeld, diese natürlich nicht erst mit diesem Börsengang, aber der etabliert es eben so richtig, in dem übrigens in diesem Feld SpaceX ja durchaus unterschiedliche Vorhaben hat.
Also wir haben zum einen das berühmte Starlink, was ja mittlerweile schon sehr viel Umsatz macht. Starlink sind die ganzen Satelliten, die eben überall in jedem Flecken der Welt zweier leisten können. Also A, in Seen, wenn man will, und B, in mit Internet versorgen. Starlink ist sehr, sehr wichtig für Militär. Also in dem Ukraine-Krieg ist es ein entscheidender Faktor. Wie weit die Ukrainer eben mit Starlink versehen werden, dann kann man genau sehen, wo wie die Truppenbewegungen der Russen sind. An bestimmten Stellen hat anscheinend entweder das USA-Verteidigungsministerium oder eben eventuell Musk gesagt hat, nee, bis zur Krim geben wir euch keinen Zugriff auf die Daten. Aber es hat militärische Funktionen, es hat Internet überall. Es will auch Raketenstarts in der Zukunft so sehr effizient machen im Sinne der Geldlogik, dass alle kommen und sagen, könnt ihr nicht Raketen für uns ins Weltall schicken? Und dann das Programm Starship. Starship heißt eben Produktion im Weltall. Dass man selbst überlegt, Produktion im Weltall zu machen, und es scheint das nicht wie ein kompletter Wahn, dass man im Weltall effizient produzieren können soll. Das klingt doch absurd, oder?
Ja. Also der überzeugendste Teil ist dabei derjenige, dass eben dann im Weltall selbst schon die Satelliten zusammengebaut werden, die dann da auf den Weg geschickt werden. Denn vielleicht sollte man noch erwähnen, diese ganzen Satelliten sind angelegt auf eine Arbeitszeit von rund 5 Jahren und dann sollen sie ersetzt werden. Und mal auch, das sind ja auch Zahlen, das sind, also jetzt, ich glaube, momentan 1.000, es sollen aber 10.000 werden, und ich habe auch schon gehört, also bis zu 1 Million ist da mal gedacht, und entsprechende Satelliten werden da sozusagen als Wegwerfware alle 5 Jahre erneuert, natürlich eben nach dem Stand der Technik, Und sicher ist es dann auch eben billiger, die so zu produzieren, dass sie eben diese 5 Jahre halten.
Also wie kann der Produktion irgendwie effizient sein, wo man allen Ernstes ins Weltall gehen muss? Und die wollen ja so Sachen machen wie Biotechnologie, die wollen pharmazeutische Kristalle machen, die wollen Halbleiter dort produzieren und glauben, dass irgendwie möglicherweise das in der Schwerelosigkeit besser geht. Ja, könnte ja sein. Gleichzeitig ist ja der Aufwand scheint ja absurd zu sein. Also die Ressourcen, die da gebraucht werden, seine absurd zu sein. Nur erinnert uns das sehr wohl an eine Logik hier des Geldes.
Unbedingt. Also eben riesige Transportwege, also jetzt buchstäblich ins All, um dort dann billiger zu produzieren. Denn natürlich kann man Chips auch auf Erden produzieren, wie wir wissen, aber eben letztlich irgendwie soll es dann billiger werden, und zwar einschließlich eben dieser Transportkosten. Und wenn wir das sehen, klar, dann sehen wir, dass das nur auf erweiterter Stufenleiter die Art von globaler Produktion ist, die wir schon kennen. Also, dass eine Jeans eben in 8 verschiedenen Ländern gefertigt werden und dass eben am einen Ende der Welt das produziert wird, was am anderen dann verkauft wird, beziehungsweise dass wirklich diese Waren ja mehrfach um den Globus da wandern und also auch also mit viel Energie, die da verpulvert wird und Schmutz produziert, transportiert werden. Diese Art von Produktion ist ja jetzt schon Wirklichkeit, dieser absolute Irrwitz. Und auch schon jetzt eben ganz natürlich nur nach der Logik, dass es dann weniger Geld kostet, dass die Ware billiger verkauft werden kann unter einem ungleich größeren Verbrauch von Welt. Und das hieße jetzt eben bei einer Produktion im Weltall natürlich nochmal unvorstellbar. Da ist das Ganze wirklich nochmal potenziert mit dieser Irrsinn einer globalen, die ganze weltumspannenden Produktion, wenn die tatsächlich noch ins All verlagert wird.
Was wir lernen, sind ja 2 Sachen. Das eine ist, die Logik des Geldes bedeutet, nicht ein Aufwand, den wir Menschen als Aufwand ermessen, spielt eine Rolle, sondern wie viel es kostet und wie viel es am Ende einbringt. Rein die Gewinn-Verlust-Rechnung entscheidet darüber, ob etwas als wertvoll gilt oder nicht. Und nicht, ob es Ressourcen verbraucht und Aufwand ist. Und das zweite, was ich halt auch noch lerne aus der heutigen Folge, Eske, ist, wie sehr die Zukunft über die Gegenwart entscheidet.
Ja.
Also dass der Wert eines Unternehmens heute hängt davon ab, wie sehr Menschen glauben, dass er in der Zukunft Gewinne erwirtschaften werden wird. Und dieser Glaube ist jetzt kein religiöser, sondern ein praktischer, dadurch, dass Menschen Geld für diese Aktien ausgeben.
Und weil natürlich alle gezwungen sind, auf solche Gelegenheiten zu hoffen. Die Spekulation auf Geldgewinne, die ergibt sich ja nicht zufällig, sondern da warten diese im irren Summen, warten ja darauf, dass sich die Gelegenheit gibt, unternimmt jemand was, wo wir solche Summen einsetzen können und die versprechen dann zu mehr Summen zu werden. Die Summen, die Vermehrung brauchen, sind gewaltig und gewaltig ist der Druck, auf eine solche Vermehrung bauen zu müssen. Und deswegen natürlich großer Jubel, obwohl natürlich das Unterfangen selbst, also da das Zeug der Welt da in den Raum zu schießen und Verbrauch ohne Ende da zu produzieren, ganz gegen das verläuft, was diese Welt nötig hätte. Und so der Jubel da, eigentlich die Träne, die man darüber verweinen müsste, auf der anderen Seite. Ich glaube, größer kann der Widerspruch da nicht sein.
Das waren die Money Profiler. Wir sind dem Geld auf der Spur.